Pro und Konter, das immer wieder. Neue Woche, neues Glück, haben wir auch schon gesagt zu dem. Oder wir füllen einfach an und schwätzen ein bisschen über verschiedene Themen. Es ist einiges gelaufen, obwohl gar nicht mehr so viel läuft. Aber jetzt sind die Entscheidungen gefallen. Wir haben das Champions League-Finale gehabt. Wir haben in der NHL, spitzt sich zu, ein Finalstopp vor der Tür. Wir haben das Cup-Finale in der Schweiz gehabt. Da kannst dann du, Manuel Gysi, noch darüber erzählen, wie der ausgegangen ist, weil ich nicht geschaut habe. Und warum, kann ich dann nachher gleich sagen.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So,
Göpfinal ist es. Du hast aber Sniper Elite, wie heisst das unsägliche Videospiel, das du einmal spielst, ein regnerischer Sonntagnachmittag. Also, ich bin froh, hast du deinen Sniper Elite Sabbatical für den Podcast unterbrochen, das schätze ich sehr. Und aber, Cupfinale, du willst etwas sagen zum Cupfinale, das muss raus, habe ich das Gefühl.
Ja, ich kann einfach nicht viel dazu sagen, ich habe nachher gelesen, was passiert ist, weil... Ich weigere mich. Ich weiss, das ist wahrscheinlich altbacken und dämlich, ein Stück weit sogar und furchtbar stur, aber ich schaue keine Schutte auf Rasenteppich.
Kunstrasen.
Das mache ich nicht. Rasenteppich. Das erinnert mich immer an ein chinesisches Restaurant in einem Industriegebiet aus, wo man versucht, mit dem Rasenteppich noch irgendwie ein Stück weit eine Ambiance herzukriegen. Was für eine, weiss ich nicht. Es ist ja nichts Schönes, aber nein, man kann mit dem nicht anfangen. Ich finde es auch nicht korrekt, dass man im Profifußball auf Rasenteppich spielt. Das löscht man ab, wenn ich das sehe. Es sieht nicht schön aus, es ist, hat nichts mit richtigem Fußball zu tun. Und ich weigere mich, Fußball auf Plastikrasen zu schauen. Das kann ich machen, ich kann mir es aussuchen. Ich muss ja zum Glück nicht oft darüber berichten. Darum kann ich einfach sagen, mache ich nicht, schaue ich nicht. Ist mir wurscht.
Aber du hast einiges verpasst, kann man sagen.
Scheint's, ja.
Also der Schweizer Cup-Finale, wo ja ein Match war zwischen Servet und Lugano, wo lang man sich ein bisschen gefragt hat, was man jetzt da für einen Reim sich darauf machen soll, weil zu erfahren, beide haben ihre Spielanteile gehabt, aber gleichzeitig, naja, jetzt nicht das Feuerwerk abbrennt. Kurz vor Schluss. Ein möglicher Penalty, den Lugano nicht bekommt, wo unser Schiedsrichter-Experte Urs Meier sich mittlerweile sehr klar geäußert hat und sagt, hat man mindestens anschauen müssen, eigentlich aber auch einen Handspenalty geben. Ich habe im ersten Moment gefunden, ja, kurze Distanz an die Hand, die Klassiker. Also, du wärst auch als Fußballpurist mit den Handspielregeln mindestens einmal auf deine Kosten gekommen und dann in der Verlängerung hat sich dann irgendwann abzeichnet, dass es in Richtung Penalty-Schiessen geht. Und dann ist eigentlich der Wahnsinn erst ausgebrochen. Also kurz vor Ende von der Verlängerung wechselt Servet in Person von René Weiler den Joel Malli, der Ersatzgoalie, für den Jeremy Frick. Dann muss der Joel Malli in den letzten Minuten eine riesen Parade zeigen. Das erste Mal wahrscheinlich, naja, so mittelwarm. Also so warm, wie man halt ist, wenn man als Ersatzgoalie reinkommt. Während dem Match, um überhaupt in das Penalty-Schiessen zu kommen. Da habe ich gemerkt, aha, man versucht da irgendeinen Kniff, oder? Und dann braucht es insgesamt 24 Penaltys. Der schon mal hat, glaube ich, 3 davon. Versenkt noch einen, weil als 11. Schweizer die 2 Goalinnen, die übrigens beide extrem gute Penaltys geschossen haben. Also der Amir Saipi, Goalie von Lugano, sogar noch einen Verzögerungsschritt eingebaut in seinen Anlauf. Mal die falsche Ecke geschickt, also kann man gar nichts sagen. Und dann wird der Herr Mal zum Held, weil Servet im Penalty-Schiessen Cup-Sieger wird. Also es ist viel Ding gesteckt. Am Schluss verkündet der René Weiler noch, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer wird sein bei Servet, sondern etwas anderes in Genf. Möglicherweise, keine Ahnung, verwechselt zu der UNO oder... Nein.
Rolex.
Oder Rolex, genau. Nein, man kann davon ausgehen, dass er weiterhin im Club wird bleiben, aber in einer wahrscheinlich höher gestellte Position, was ich mir noch spannend vorstelle, weil nach allem, was man über René Weiler weiss, jemand, der sehr minutiös arbeitet, sehr genau will wissen, höhere Anforderungen stellt an die, die mit ihm arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass das anspruchsvoll ist, den als Vorgesetzten zu haben, vor allem, wenn er auch noch der Trainer war vorher, der ja durchaus einen gewissen Erfolg hatte. Ja, kann man vorstellen, dass das sehr schnell sehr unruhig werden kann, wenn der Nachfolger nicht perfekt starten sollte. So.
24 Penalti. Ja. Genau. Das sind in dem Fall 24 mehr, als ich beim Conference League Final gesehen habe, wo mir mein Kollege geschrieben hat, jetzt musst du einschalten, jetzt gibt es dann gerade Penalti-Schüsse. Ich schalte nie genau den Schüssen Griechen das Goal, das ich auf keinen Fall sehen wollte, weil ich gesagt habe, ich schaue dann das Penalti-Schüsse. Das war wirklich übel gewesen. Aber nicht auf Plastik raus, und darum habe ich mehr geschaut, als ich mir am Anfang gewünscht habe. Das war spannend gewesen. Aber es ist ja eben, der Cup-Final auf Plastik, ich komme da nicht raus. Also ich finde, ich weiß nicht, in der Champions League gibt es ja die Diskussionen, nicht bei dir, dass sich Gegner dann fragen, wie ist es möglich, dass man muss auf Plastik raus spielen in der Champions League. Eine berechtigte Frage, finde ich. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Es beraubt einem der Atmosphäre, die es meiner Meinung nach einfach braucht. Wenn es dann den Plastik wenigstens so könnten gestalten, dass man das Gefühl hat, dass sie richtige Rasen, also mit Nuancen in der Farbwahl, also ab und zu mal einen braunen Fleck zwischen denen mischen oder eine Art Muster kreieren, bis dass man wenigstens meint, aber das sieht so steril und künstlich aus. Dann, oder machen doch eine andere Farbe statt grün, dass man nicht einmal auf die Idee kommt, dass man da will Rasen simulieren will, sondern es ist einfach etwas ganz anderes. Und in welche Farbe das
geht. Aha, du würdest so blau, wie im Tennis oder so, dass man einfach einen blauen Platz macht. Und
dann
gar
weiss
nicht
man, wenn ich es von Anfang an mache. Also ja. Es gibt so Plätze irgendwo, wo also Übungsplätze gebraucht werden, wo andere Farben haben. Das habe ich auch schon gesehen. Finde ich noch schick.
Ja, nein, die Diskussion ist ja uralt, das ist das Problem. Ja, ja, das Wankdorfstadion, wo muss eine Kunstrasen haben, weil IB keinen Trainingsplatz hat. Du kannst nicht ganze Mannschaft.
Dann hast du genug Gelände rundherum, die niemand braucht.
Das ja, aber du musst dort dürfen einen Platz hermachen.
Dann sollen sie dort auf dem Zement trainieren, das muss doch gehen.
Gut, also, hätten wir das auch klar.
Diskussion.
Ja, vielleicht im Christoph Speicher noch durchgeben, dass wir die Lösung gefunden haben. Das ist sicher auch gut für Gelenk. Also ich meine, das ist ja tatsächlich das Problem, dass Kunstrasen jetzt weniger verzeiht, rein physisch, gerade für ältere Spieler. Suboptimal. Nein, wir sind uns einig. Lieber richtiger Rasen als Kunst. Gleichzeitig das Gefühl amix von Mannschaften, die auswärts dann bei IB zum Beispiel müssen spielen oder bei anderen, Lausanne, die auf Kunststrasse spielt, auch. Die trainieren auch ab und zu auf Kunststrasse. Sie wissen, wie es geht. Das ist dann oft auch einfach eine Ausrede. Aber
von mir aus, ja.
Lieber, ja, es gibt ja jetzt Hoffnung, IB mit dem neuen Trainingszentrum, dass man dann irgendwann tatsächlich wieder Naturrasen hat im Wankdorf. Wäre nur
ja, und sonst muss man sich ein anderes Nationalstadion suchen, finde ich. Also von der egal, es wird Cup-Final, sollte man schon richtig zu und her gehen.
Gut, wenn wir über einen Match reden, den du gesehen hast.
Champions League.
Zum Beispiel.
Nicht auf Plastikgras.
In Wembley. Ja, aber es ist, also, als ich eingeschaltet habe, bin ich auch kurz verschrocken. Lenny Kravitz plötzlich, also reingezappt, das muss wahrscheinlich so um 20 vor oder so, 5 über halb sein. Am Samstagabend und dann ist gerade noch bei unseren geschätzten Kollegen vom ZDF, ich glaube Kollegen Kramer und Mertesacker, haben da gerade noch beim Jochen Breyer ihre Analyse zum Besten gegeben und dann, wie beim Super Bowl, plötzlich irgendwie ihre Pre-Show presented by Pepsi. Und dann ist dort Lenny Kravitz gestanden und hat irgendwie 3 Lieder gespielt und ich habe mich gefragt, ja, muss das sein?
Ich finde es auch überflüssig. Also nichts gegen den Lenny Kravitz hat mit dem nichts zu tun. Der Künstler per se faszinierende Persönlichkeit und so weiter.
Aber und so weiter.
Hat von mir aus gesehen auch nichts. Was hat der DFB jetzt mal probiert beim Pokalfinale mit so einem Jux, mit so einer Über-Eventisierung von allen Anlässen? Da kommt man sich vor wie im Ali Pelli, wo wir übrigens später auch noch schnell anschauen müssen. Ali Pelli nicht vergessen. Ich finde es so dann fast weh, dass man nicht kann wenigstens beim Wesentlichen bleiben, dass man dort auch noch muss ein Event draus machen mit Bühne und Show. Wieso lässt man das nicht bleiben? Ich glaube, Fußballfans, um die geht es ja. Natürlich hast du dort auch Corporate und weiss ich was dabei, wo muss berücksichtigt werden. Aber das Veranstalten, das machst du ja für den richtigen Fan und nicht für die ganzen Chefetagen, die dann nachher in der Loge sitzen, sondern du brauchst ja die Zuschauer, die ihre Leidenschaft ausleben können, die sich an etwas gewöhnt sind. Ich gehe dorthin, dann wird eingespielt und dann fährt der Match an, ohne Brimborium rundherum. Das finde ich alles ein bisschen übertrieben. Aber man soll ja auch nicht, man will nicht als Traditionalist überkommen, der sich dann auf die Sachen beruft, die einem auch dann wieder wehtun. Ja, das ist Tradition und wir sind da und etwas Neues wollen wir nicht. Ich finde einfach, das Show-Element muss nicht unbedingt sein. Ich finde es auch hilflos, ehrlich gesagt. Es geht dann immer um das Gleiche. Man stellt eine Bühne auf, irgendein namhafter, weltbekannter Künstler kommt und dann soll man den Wow-Effekt spüren bei den Zuschauern, die das gar nicht wollen. Dass die das nicht wollen, das weiss man. Und ich glaube, dort müssen wir eher an den Normalfan denken, wenn es denn den gibt, kommt da überhaupt noch ein Ticket für so einen Anlass im Wembley? Ich denke schon. Also dort die Latte tief ansetzen, bei denen bleiben, die möglichst so im Stadion sind und nicht bei denen Corporate Heinis, die einmal schauen, aber nur weil es Champions League-Finale ist und sich gar nicht dafür interessieren, was dann passiert. Und wenn du genau an die denkst, dann passiert so etwas. Und wenn du das nicht machst, dann lass es bleiben. Dann bleibt es bei einer nüchternen Fußballveranstaltung. Du hast ja gleich noch die Hymnen und alles und die Kids, die reinlaufen und von mir aus eine kleine Show. Kann ja sein, es ist ein Festanlass, die beiden besten Mannschaften von dem Wettbewerb. Aber die Übereventisierung vor allem, das tut dann manchmal fast weh.
Also, irgendjemand bei der UEFA hat ja wahrscheinlich wieder mal den Super Bowl gesehen und dann gefunden, okay, aber das müssen wir eigentlich auch, weil der Champions League-Final ist ja eigentlich unser Super Bowl, oder? Das wird die Überlegung sein dahinter. Also man hat dann auch die paar Leute noch vor die Bühne gescheucht, die dann eine Art Choreografie gemacht haben. Was einfach ein bisschen das Problem ist. Also in der Hauptsache könntest du es natürlich machen in der Theorie. So wie es beim Super Bowl ist, oder? Halftime-Show, wenn man den gross macht. Jetzt hast du leider nicht so viel Zeit in einer Fußballpause. Müsstest also das auseinanderrupfen. Gut, jemand hat am vergangenen Samstag den nicht schlechten, ein bisschen bittere Witz gemacht, ja, in 3 Jahren in Saudi-Arabien machen wir das dann. Vielleicht, wer weiß. Ich habe mich auch irgendwie gefragt, also Lenny Kravitz, nichts gegen Lenny Kravitz, wie du so schön gesagt hast, aber ist ein bisschen zufällig. Also weißt du, wenn du sagst, okay, das ist der grösste Match vom Jahr, mindestens im Clubfußball, es wird noch ein EM-Final geben, aus UEFA-Sicht wahrscheinlich auch sehr gross. Findest du nicht jemanden, der...
Der Baschi.
Ich würde jetzt sagen, der Baschi.
Der oder hätte lieber gesehen,
Gölä, als Lenny Kravitz. Gölä hat jetzt gerade das Festival absagen. Also der hat auch Zeit. Zum Beispiel, muss jetzt nicht gerade Taylor Swift sein, ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Wobei, wenn jemand sich das leisten kann, dann, ich glaube bei der UEFA, kann man da schon mal anklopfen. Es gibt jetzt, glaube ich, wenn man sich gerade überlegt, okay, junge Leute vielleicht in irgendeiner Form begeistern, ein bisschen, wenn man vom Super Bowl redet, das ist ja dann auch, das wird dann irgendwann im September oder so wird bekannt, oder im Oktober werden im Februar Super Bowl Halftime Show wird spielen und dann wird darüber diskutiert und dann heisst es dann, okay, keine Ahnung, kannst sogar darauf wetten, auf irgendwelchen Wettportal, welches Lied wird zuerst gespielt von dem Künstler, der einen wahnsinnigen Hitkatalog hat. Und da hat niemand, das wird ja irgendwo schon kommuniziert worden sein, dass der Lenny Kravitz etwas macht vorher, aber das war kein Thema für eine breite Masse, was der Herr Kravitz tut. Also so der popkulturelle Anspruch, wo man, oder der Versuch irgendwie, die Show noch mit reinzubekommen, oder, ja, das ist dann in einem sehr engen Rahmen geblieben eigentlich, also der Erfolg. Darum, ja, ein bisschen, nein, ein Rohrkrepierer ist es nicht. Es war nicht peinlich gewesen, aber ein bisschen deplatziert, hat man das Gefühl gehabt. Ein bisschen unnötig.
Ja, und es hat irgendwie den Eindruck erweckt, als ob man das jetzt auch noch unbedingt muss dort reinquetschen, wie du sagst. Also nicht irgendwie organisch gewachsene Vorstellung, die einfach dazugehört zu dem, sondern jetzt muss man das auch noch, muss alles immer noch mehr werden. Statt dass man einen Schritt zurück macht dort und vielleicht einmal bei der Nüchternheit bleibt. Und die Hauptveranstaltung vom Festprogramm einfach die Hauptveranstaltung sein lässt und rundum muss eigentlich gar nicht mehr viel sein, von mir aus gesehen. Aber ich sehe das wahrscheinlich auch nicht mit den Augen von Haufen anderen, die vielleicht genau durch das begeistert sind nachher. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber wenn ich Champions League-Finale schaue, dann brauche ich nicht nur den Lenny Kravitz als Star, dann gehe ich schauen, wenn ich will, irgendwo, wenn es ein Konzert gibt, aber die Vermischung von verschiedenen Komponenten von der Unterhaltung, wo man dann den Leuten fast aufzwingt, sich da noch daran zu beteiligen, finde ich ein bisschen. Es tut einem ein bisschen fast weh.
Oder? Dann bist du in London, also Lenny Kravitz ist ein amerikanischer Staatsbürger, bist in London, eine Stadt mit einer reichen Musiktradition, also, oder kannst du auch sagen, irgendwie England nehmen, oder? Also, es gibt, wenn du denn schon so etwas machst, dann baust doch, also du bist in Wembley, das ist eine Ikone vom Weltfußball, versuch etwas mit der reichen englischen oder Londoner Musiktradition, Geschichte, etwas aus dem rauszumachen, dass es wenigstens halbwegs organisch ist, das würdest du vielleicht sogar schaffen. Also ich meine, London 12, Olympia, Eröffnungsfeier, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die beste von der Geschichte ist, aber auf eine, die sehr, ich glaube, bis heute, die ist sehr gut gealtert, gerade weil man so etwas geschafft hat, oder? Also, die wüssten, wie es geht, aber wahrscheinlich hat ja kein Engländer das organisiert, sondern irgendjemand, der in Nyon bei der UEFA im Büro hockt. Und das vielleicht nicht so gut kann.
Ich bin dort übrigens gewesen, Eröffnungsfeier 2012, die verschiedenen, das Panoptikum gewesen, durch die englische Kultur natürlich, die britisch, aber eben die Musikstücke gespielt haben, ob das Led Zeppelin war, The Muse, das hat alles so Wiedererkennungswerk, man hat sich sofort verbunden gefühlt mit dieser Musikgeschichte von dem Land oder von dem Kontinent, wenn man dem so sagen will, dem Inselstaat. Genau so etwas hätte man können versuchen. Wie gesagt, eben, ob es dann Football's Coming Home, was einfach etwas, wo eine Verbindung geschafft hat mit dem. Dann sage ich ja, wieso nicht, das macht mir Spass. Aber das ist so irgendwie aus dem Nichts rausgekommen, ohne wirklich spontan lässig zu sein. Oder? Also,
man ist eher, ja, man hat so ein bisschen Stirn gerunzelt. Ja. Aber Feuerwerk, das hat man gehabt. Und hat es auch abgeführt, was ja grundsätzlich, man hat dann gemeint, das einzige Feuerwerk vom Abend, dann haben aber Dortmund-Fans auch noch ziemlich Pyro gezündet. Aber vielleicht können wir zum Match kommen, hat auch noch stattgefunden und hat erstaunlich den Tag gefördert, nämlich dass Borussia Dortmund sehr nah dran war, sie zwei Champions League-Titel zu gewinnen. Ich war beeindruckt und frage mich, willst du dich beim Edin Terzic entschuldigen?
Nein.
Nachdem du dich vor, was ist es, ein oder zwei Monate her, ein paar Wochen her, ist, dass du ihn als, ich weiß nicht, beschimpft ist das falsche Wort, aber du
hast
keinen sehr guten Trainer dargestellt.
Mit dieser Meinung bleibe ich auch. Maßgebend ist für mich die Leistung in der Saison. Das sind 34 Spiele, da kann man sich ein Bild machen und die Schwankungen dort und die rätselhaften Vorstellungen von Dortmund sprechen nicht dafür, dass er wirklich weiss, was er tut. Er macht es noch geschickt, er erweckt jeweils den Eindruck von dem, was sich viel überlegt hat, aber dem kriege ich nicht auf
der Linie. Gar nicht.
Ich habe das Gefühl, dass in einem Spiel könnte ich wahnsinnig viel erreichen, weil es auch Leute drin haben, die Charakter haben, die Ideen haben, die Durchsetzungsvermögen haben. Und was die gezeigt haben in den ersten 60, 70 Minuten, war beeindruckend, wagemutig. Sie haben das Real nicht dominiert, die haben natürlich mehr den Ball gehabt, die Spanier. Aber sie haben mit ganz geschickten Konternadelstichartig können Gefahr herbeischwören. Und das ist der Füllkrug, finde ich, super. Spielen, den würde ich sofort als Premier League Club verpflichten wollen, wenn ihr das könnt, weil er einfach wahnsinnig zweikampfstark ist, gewinnt fast alle Zweikämpfe in der Luft, du kannst einen steil schicken, er kann als Neuner praktisch alles. In England, wenn man öfters Premier League schaut, dann sieht man, dass eben die Luftzweikämpfe sehr wichtig sind und einer, der so geschickt vorgeht, dort, der ist prädestiniert für die Liga. Ist mir aber gleich, aber dank dem haben wir wirklich viele spannende Szenen gesehen. Wenn Real den Ballbesitz übertrieben hat, verloren hat, dann ist es ziemlich zügig in die andere Richtung gegangen. Ich glaube, das hat dann schon Spass gemacht. In der Vergangenheit hat man auch schon die sogenannten Schachspiele auf Rasen gesehen, wo man sich taktisch versucht hat zu überlisten, was offensichtlich nur der Fall ist, wenn man in den Zuschauer denkt, wo dann das muss erdulden während 90 Minuten. Nein, so hat es schon Spass gemacht. Aber da ich natürlich überhaupt nicht verdorben und bin, am Schluss bin ich dann gleich froh gewesen, dass es anders rausgekommen ist.
Ja, nein, also ich hätte es Dortmund nicht nur gegönnt, sondern ich hätte mich sehr gefreut, wenn es irgendwie gelangt hat. Nicht nur wegen Gregor Kobel, wo einen guten Match gemacht hat, eine Szene gehabt, wo er gewackelt hat, wo er gegen Bellingham zu einer Flanke raufgeht und dann vorbeigreift, was so aussieht, als ob es zur Kollision kommt. Der Ball geht dann aber zum Glück auch vorbei. Nein, der Auftritt hat mich wirklich beeindruckt. Und ich finde, dort muss man dem Trainer schon ein Kränzchen winden, wie man so schön sagt. Also taktisch wenig zugelassen gegen Real lang und dann gleichzeitig eben zu der eigenen Chance kommen. Also der gewisse, ich glaube, der José Mourinho hat es nach dem Match dann auch noch gesagt, habe ich gelesen, die Balance aus zu merken, okay, wenn müssen wir vorne drauf und wenn können wir es ein bisschen kommen und stehen einfach kompakt und machen das Zentrum zu. Gleichzeitig die schnellen Flügel nicht ins Spiel kommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das Brutale ist natürlich schon, das hat jeder, ich glaube, inklusive denen auf dem Platz, irgendwann dann gemerkt, oder? Wahrscheinlich ist der Zug jetzt abgefahren. Nach der dritten, vierten, sehr guten Chance hat man müssen annehmen, okay, das Real wird irgendwann treffen. Und zu so viel mehr Chancen kommst du dann vielleicht auch nicht mehr. Also, ich meine, Adeyemi, es ist, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber ich habe ja, Pause gut, gesagt, ich würde ihn jetzt rausnehmen. Er ist, der hat das Tempo, aber er ist dann gleich für ganz oben lenkt, dann Technik gleich irgendwie nicht, ist ungeschickt vor dem Goal.
Also ja, das Natürliche, das Instinktive, richtig handeln vor dem Goal nicht. Also, wenn ich auf den Courtois zulaufe, dann weiss ich ja, der ist 2 Meter gross. Also, der umdrippeln wird schwierig, weil er natürlich einen Ausleger hat. Und ja, der Emi hat in der ersten Szene so viel Zeit gehabt, irgendwo ein Standbild gesehen, wo er dann den Haken nach links macht, die Verfolger hinten sind 4-5 Meter weg. Also der hat die Zeit gehabt, um einen antäuschen, noch auf die andere Seite gehen oder dann schiessen. Aber der so umdrippeln, auf so nahem Raum, das ist nicht vielversprechend. Also das kann eigentlich nicht gut gehen, er war schon so weit draußen, dass die Chance vorbei war.
Das ist das, was ich erschütternd gefunden habe. Also du kannst dort sogar scheitern irgendwie, aber er hat sich eigentlich selber aus den Chancen rausgenommen. Also so, ja, das passiert, jetzt muss man fairerweise sagen, Adeyemi ist es sehr schnell, also sprich, durch das hat er auch ein bisschen weniger Zeit als andere. Und Real ist ja dann auch so eine Mannschaft, wo, also wenn sie dieser Chance zugesteht, dann ist das ein Bruchteil von einer Sekunde, wo das Fenster hast, wo du etwas machen kannst. Und dann ist der Herr Rüdiger wieder da und es tut das nächstes weh, wahrscheinlich. Also das hat dann so einen auch im Hinterkopf, kann ich mir vorstellen, als Stürmer. Courtois in dieser Situation dann auch gut rauskommen, aber eigentlich musst du aus dem etwas machen. Also mindestens den Ball so aufs Goal bringen, dass jemand muss mehr machen muss, als den Ball relativ routiniert nachher ablaufen, oder?
Dort fehlt ihm vielleicht das Instinktive, wo der Fülle hat, Füllkrug.
Also die sind schon auf Vornamens-Kumpel-Basis.
Wir sind im Team. Also, kennen uns gut. Nein, wo dann halt der Ball einfach mal am Goalie vorbeispitzelt, im Stil von Romario, oder, wo das gemacht hat, brasilianischer Wunderstürmer, ohne Ankündigung aus dem Lauf abziehen, dass der Goalie einfach nur noch hinten anschauen kann, weil er den Abschluss nicht erwartet. Das fehlt mir dem ein bisschen, das Überraschungsmoment, das Unberechenbare, wo so ein Stürmer braucht, auf engstem Raum, ohne Zeit, einfach abziehen, ohne das anzukündigen. Das verspricht oftmals Erfolg. Mit dem Dribbeln kommst du da nicht weiter raus. Das Gedribbel wird noch angetäuscht und dann wird dafür geschossen. Das hat der Füllkrug gezeigt. Pech kam mit dem Innenpfosten, also der ist fast entlang der Torlinie. Ist der ja gut. Möglich, ja, hat knapp ausgesehen. Aber die Chance hat er gleich. Wenn er diese Chance dort genützt, also nicht genützt, ausgenützt hat er sie nicht, aber was er daraus gemacht hat, aus dem Ball, wo er sich strecken muss, das ist für mich so ein Stoßstürmer, den du auch überall brauchen kannst. Und der Hechköpfer, den er bringt in der zweiten Halbzeit, der Courtois hebt, aber wenn der platzierter kommt, dann hat er keine Chance.
Ja, und am Schluss ist es dann gleich. Dani Carvajal, Kopfbau-Ungeheuer.
Mit Ankündigung schon einen auf den ersten Pfosten gebracht. Aber das Geheimnis ist nicht nur der Kopfball, sondern auch, wenn er entsteht. Also der Ball vom Kroos, der mit Zug kommt, der ist nicht 7 Sekunden in der Luft, wenn man es etwa die sieht und alle können sich orientieren, sondern der kommt recht zügig auf den ersten Pfosten. Ein kleiner Fehler kannst du nicht mehr machen dort. Das ist schwierig zu verteidigen am ersten Pfosten, weil eben, dort ist der Ball viel schneller als am weiten Pfosten, logischerweise. Die Distanz ist kürzer.
Relativ einfach erklärt. Herr Kessler, ja.
Dann stellt man sich vor, ja, aber Carvajal wahrscheinlich 1,73 m, 1,74 m, 1,75 m hätte jetzt gesagt, so. Was nichts heisst, weil geschicktes Verhalten wird belohnt. Einer kann 1,90 sein, wenn er nicht weiss, wenn er muss abjucken, nützt das erschreckend wenig.
Das ist so. Also mit Dani Carvajal, mein Hauptproblem mit ihm ist ja, dass er das Leibli so blöd in die Hose steckt. Ich finde, das sieht furchtbar aus. Aber das ist sehr ein unsachliches Thema am Rand, wo eigentlich, ja, man könnte sagen, nicht relevant ist. Jan Madsen ist eigentlich der tragische Held, oder? Also, wer glaubt zuerst beim Carvajal gewesen, wobei dann die Frage ist, hat der Füllkrug auch noch etwas müssen ausrichten in dem Kopfballduell? Und im zweiten Gegengol ist es dann ein katastrophaler Foulpass von Madsen, wo ja gar nicht mit dem Jude Bellingham zusammengespielt hat, noch letzte Saison in Dortmund, aber mindestens da jetzt der alte Dortmunder ja eigentlich perfekt in Szene gesetzt hat, dann ist die Sache nachher durch gewesen. Dortmund schießt dann noch das Goal, ja, wegen Offside zu Recht aberkannt wird, und wenn das keine Offside-Position ist, dann wird es vielleicht sogar noch mal spannend, aber ja, dann hätte man müssen annehmen, dass es gelaufen ist. Ich meine, zum Real vielleicht noch ein bisschen Vordergrund rücken. Was ist jetzt das gewesen? Der Auftritt, Erfolg macht ja dann grundsätzlich mal, gibt dem Recht, was er hat, das ist klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihr Plan war. Das heisst dann immer, ja, Real wartet ab sowieso und dann, wenn es dann geht, machen sie. Also das Zweite stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gesagt hat, ja, diesen Dortmunder geben wir jetzt 3-4 Top-Chancen. Von denen kann man auch gut 1-2 machen. Und dann kommen wir dann schon. Also die sind, glaube ich, schon in dieser ersten Halbzeit ziemlich verwirrt und überfordert gewesen, was sie da erwartet hat. Ich weiß nicht, ob man in einem Champions-League-Finale einen Gegner kann unterschätzen kann. Also sie sind ein haushöher Favorit gewesen, aber das würde mich überraschen. Und dann hat man irgendwie aufgetragen, tatsächlich im Stil von einem Champion, und hat dann ja den Dortmunder relativ wenig Luft gelassen. Würde ich jetzt übrigens im Terzic nachreiden, dass er man nimmt den Emre Can raus und der Brand löst eigentlich sein Zentrum mehr oder weniger auf oder schwächt stark und kommt nachher spielerisch überhaupt nicht mehr in die Räume rein, wo nachher die Spieler, die er gebracht hat, für sie positioniert sind. Also kontraproduktiv ist aber auch im Nachhinein immer einfach gesagt. Aber das Real, was ist jetzt das? Also man sollte jetzt denen nicht zu fest auf die Parade regnen, weil am Schluss, das ist eine grosse Mannschaft, aber haben sie dich begeistert?
Begeistert ist vielleicht das falsche Wort. Überzeugt schon, ja. Weil erstens mal haben sie Qualität. Ich schaue dem Vini Junior wahnsinnig gerne zu. Der hat zum Teil Dribblings drauf. Da kannst du dich wirklich daran erfreuen.
Ist es gegen Schlotterbeck gewesen?
Ja, gestoppt und mit der linken Ferse zwischen den Beinen gespielt. Nachher. Da hast du einfach Freude, wenn du das siehst. Weniger Freude habe ich an seinen dauerhaften Versuch, den Schiedsrichter reinzuleimen. Also er geht eigentlich immer, wenn einer in der Nähe ist. Das kann man scheinbar nicht abstellen. Ja, no. Aber die haben einfach Spieler, wo du schaust am Bellingham, also ich schaue am Bellingham gerne zu.
Egal.
Der Rodrigo hat man nicht sehr oft gesehen. Ich glaube, das ist auch daran gelegen, dass nicht viel über die rechte Seite gekommen sind. Vini Junior hat es ab und zu mit Seitenwechsel versucht auf den Rodrigo, aber das hat dort nicht funktioniert. Aber sie finden immer einen Weg, um dann gleich noch das Goal zu schiessen, habe ich das Gefühl. Ich sehe auch nicht jeden Match von denen in der Meisterschaft, aber offensichtlich funktioniert es auch dort, weil sie haben gewonnen. Wenn dann so ein Eckball schützt, hast du wieder Kroos, aber das Freist, das ist, der bringt fast alles auf das Goal, oder? Und das ist immer schon eine Garantie für eine gewisse Qualität. Und auch seine Tempowechsel, den er hat. In München hat man ihm vorgeworfen, er spielt immer noch zurück und auf die Seite.
Querpass Toni, haben sie ihn geschumpfen.
Was eigentlich eine Kunst ist, weil nur so kannst du das Tempo variieren. Wenn du immer nur vorwärts spielst, Nord-Süd, dann ist das Tempo einfach immer hoch. Oder nie hoch, je nachdem, was du wählst. Die Deutschen haben 2014 so die WM gewonnen, weil sie sehr lange gewartet haben, den Ball immer wieder zurück und quer gespielt haben, bis der Gegner gekommen ist Und so haben sie nachher ihre Selbstsicherheit gewonnen, weil sie gewusst haben, wenn wir dann steil führen spielen, dann passiert irgendetwas groß, kann das meisterlich oder jetzt meisterlich verkörpert, das Können, das System. Und wenn du so einen hast, weisst du einfach, die Pässe kommen irgendwann irgendwo an. Und die Qualität, die sie nachher haben, dass Carvajal ist recht ein Aussenverteidiger, glaube ich, und ist nachher am linken Pfosten vor dem Goal und köpft sie rein. Kannst du dich eigentlich darauf verlassen, dass etwas passiert. Zusätzlich Dortmund, das ist auch so ein bisschen ein Strickmuster bei denen. Wenn sie keinen Druck haben, dann spielen sie ganz ordentlich. Und darum finde ich auch den Trainer nicht, überzeugt mich den nicht. Weil wenn du auf das verlassen musst, du wirst nie ein Spitzenteam sein, das sich immer durchsetzen muss. Egal wie hoch der Druck ist, mindestens mal in der Bundesliga. Natürlich bist du dann gegen Real immer noch Außenseiter. Aber wenn nur durch das kannst du zu deinem Spiel finden, wenn der Druck nicht so gross ist, dann stimmt einfach etwas nicht. Entweder ist die Erwartungshaltung zu hoch oder du kannst nicht mit Druck umgehen. Aber in der Meisterschaft hat Dortmund zum Teil Vorstellungen geliefert, wo sie sich selber gefragt haben, ob das noch geht. Der Mats Hummels hat der Sitz kurz vor dem Champions League-Finale noch heftig kritisiert. Also heftig, es ist um die Spielweise gegangen zum Teil, was ich absolut verstehe. Da frage ich mich dann schon, also ja, da ist da immerhin bei einer grossen deutschen Mannschaft am Werk. Irgendwann muss da schon mal das Ergebnis kommen, das heisst irgendetwas gewinnen.
Und, ja, gut, jetzt kannst du aber sagen, Champions League-Finale erreicht. Ist nichts gewonnen. Das ist
der erste Verlierer. Ja, das
ja, gut.
Fünf Jahre
haben wir da. Wir jetzt aber Patrick Fischer letzte Woche auch nicht vorgeworfen mit der Hockey-Nazi, oder? Also,
ja, es ist auch da ein gutes Ergebnis.
Genau.
Aber er hat noch nie etwas gewonnen.
Die Saison, Dortmund-Saison.
Der ist der Chef gewesen, der im letzten Heimspiel vor Jahresfrist gegen Mainz keinen Sieg hergebracht hat, wo man auch ein Spiel gesehen hat, wo man das Gefühl hat, die können einfach mit dem Druck nicht umgehen. Sobald die mühen gewinnen, wie es früher immer gegen Bayern der Fall war, dann kommen Bayern, dann hast du gewusst, es gibt vielleicht das 4-0 für die Rot-Weißen oder das 5-0, hat es auch schon gegeben. Aber hast einfach das Gefühl gehabt, nachher wieder in die Aussage gekommen, spielen da Männer gegen Buben, wir können mit breiter Brust auftreten gegen die. Wieso ist das so? Die Spieler sind nicht alle so auf die Welt gekommen. Das ist eine Kultur, die du hast, die der Trainer vorlebt. Irgendwann manifestiert sich das da dabei, dass du dann einfach die wichtigen Spiele gar nicht mehr gewinnen kannst und tatsächlich darauf angewiesen bist, dass du nicht mehr Favorit bist, weil der andere sowieso in der Favoritenrolle ist. Dann bist du aber kein Spitzenteam.
Die Frage ist natürlich schon auch, also was ich mir stelle, oder, also das haben wir vor Wochen tatsächlich schon diskutiert, darum, ich glaube, da auch zu tief darauf eingehen, langweilt dann irgendwann unsere Zuhörer auch, aber die Frage habe ich mir jetzt auch am Samstag gestellt, oder? Eben, Adeyemi ist das Paradebeispiel, der Unterschiedsspieler Sancho wäre dann vielleicht auch so einer, hat jetzt auch nicht glänzt, zum Beispiel. Also, okay Match gemacht, kannst du nichts sagen, oder? Aber Brand für mich noch am ehesten in der Offensive, eben Füllkrug fehlen für mich dann gleich auch so 7% auf 100, wenn du sagst, absolute Weltklasse. Hummels hat mir wahnsinnig gut gefallen am Samstag. Und man sich fragt, wieso genau? Nimmt nicht der Herr Nagelsmann nicht mit an die Euro? Also man hat schon ein paar, aber man kann sich dann schon fragen, ist es genug, auch rein, was Qualität in der Spitze angeht, um auch eine Spitzenmannschaft zu sein. Aber das werden wir heute nicht auflösen. Was wir wissen, das weiss man schon lange, es wird aber immer realistischer oder klarer. Der Herr Mbappé ist jetzt nächste Saison dann auch in Madrid. Glaube schlanke 150 Millionen Handgeld kassiert er, laut der BBC. Der Jahreslohn sollte aber nur 15 Millionen sein. Ich weiss nicht, ob das steuerlich ist oder warum auch immer, das Handgeld kann man vielleicht irgendwie besser im Briefkasten versorgen oder so. Spinnen die eigentlich? dann ist ja dort gar kein Kraut mehr gewachsen. Wobei ja, ich natürlich gespannt.
Ich finde es gut. Ich finde das gut. Real ist ja immer auch, der Anspruch ist immer, wir müssen die grössten Stars haben. Und wenn du Ancelotti hast, kannst du das sogar noch vereinbaren mit den sportlichen Ansprüchen scheinbar, was wunderbar funktioniert und auch eine wunderbare Situation ist. Da jetzt bin ich aber nicht sicher, ob das funktioniert. Mbappé am linksten über links aussen kommt, wo mit dem Vini Junior eigentlich den besten links aussen hast, den du haben kannst. der ist noch ein Stück, sage jetzt mal, raffinierter mit seinen Tricks, vielleicht nicht ganz so schnell, wobei der ist auch wahnsinnig schnell als der Mbappé. Ich frage mich dann schon, was du damit anfangen willst. Schlussendlich brauchst du immer noch gewisse, sage jetzt mal, gewisse Harmonie im Team. Man muss also nicht übertreiben. Da gehört auch die Leistungskultur dazu, also der Konkurrenzkampf. Aber wenn jetzt ein Mbappé kämpfte, stell mir davor und sagt, Jungs, ich bin jetzt da links, außen ist meine Position, der Rest muss sich anpassen oder verschwinden, dann kommt das nicht gut. Selbst wenn der Ancelotti ein Meister drin ist, um mit den Egos und Stars umgehen zu können. Aber irgendwo musst du dich schon fragen, weil der Vini Junior, der wird wahrscheinlich nicht sagen, ja gut, ich gebe meine Position auf. Nein, meine Position ist da und ich bin der Beste auf dieser Position. Du kommst neu, was wollen wir damit? Also da ist natürlich schon gewisse Fragezeichen sind da oben.
Also gut, ich könnte mir noch vorstellen, dass der Vini Junior dann so leicht höhnisch lacht, so wie er es manchmal macht, wenn der Schiedsrichter nicht so entscheidet, wenn er will. Ja, er hat wieder so, läuft wieder ein kleines Image-Problem rein. Du kannst den Papier natürlich schon in die Mitte stellen, ich glaube, das geht schon.
Ja, geht doch. Aber du kannst den Vini Junior weicht ab und zu nach rechts aus, wenn er merkt, links ist zum Beispiel der Kyle Walker, wo man sagen muss, gut, soll sich ein anderer mit dem abmühen, ich versuche es mal dort. Warum auch nicht?
Ja, also da gibt es wahrscheinlich schon Ansätze, aber also, was man real ja muss zu gut haben, das ist nicht eine billige Mannschaft, aber man hat jetzt doch es geschafft, junge Spieler einzubauen, also die Camavingas von dieser Welt zum Beispiel, wo jetzt natürlich mit dem Kroos-Abgang nochmal wichtiger wird. Als nächstes kommt der Endrick,
genau,
der
ja.
Im Sommer
Endricki, das wird da nochmal, also
ja. Das brasilianische Wunderkind, da dürfen wir es wieder einmal sagen. Wo ich, also schwierig zum Einschätzen, aus der Distanz, was denn der Einfluss jetzt kann sein schon in der ersten Saison. Aber ist jetzt, was ist er, 17 geworden im Frühling? Nein, er wird, Blödsinn, er ist noch 17, er wird 18 im Sommer und dann taucht er in,
also die Frage er in Real.
Madrid auf.
Frage über Real, bis 2030 Champions League Titel voll hätte, ist legitim.
Man hat 15 jetzt, wir sind im 24, ja, sehr unwahrscheinlich, aber wir wollen schauen.
Ich glaube, es wird immer schlimmer. Früher hat man das Gefühl, dass sie ab und zu haben sie auch den Faden verloren. Aber nachher schon mit dem Benzema haben sie den Eindruck eigentlich wieder leid. Der Benzema war einer, der hat, sobald der Ball im 16er war, hast du gewusst, es wird gefährlich. Der kann direkt abnehmen, an der Strafraumgrenze so zirkeln und timen.
Aber
und das hat schon, dort hat es eigentlich auch Ronaldo, ich weiss, und so weiter, aber der Benzema war auch so einer, der einfach die das Können gehabt. Und das ist jetzt immer weitergegangen. Jetzt kommt der Mbappé noch. Ich glaube, es wird immer schlimmer.
Also. Wobei natürlich eben, was du sagst, natürlich schon spannend, oder?
Ja, und schau mal zum Beispiel, was gegen City gemacht haben. Also gegen City haben sie defensiv spielen, Ballbesitz auf Seite von City. Und sie haben verteidigt und das haben sie hergebracht. Nur schon ein Einwurf. Also es geht nicht nur mit der Offensive.
Nein, das stimmt. Aber also spannend wird schon sein, wie sich zum Beispiel ein Mbappé einfügt, der in Paris ja jetzt auch durchaus das eine oder andere Mal Schlagzeilen gemacht hat. Nicht nur mannschaftsdienlich denkt. Also, ich meine, mittlerweile schon legendär die Feindschaft mit Messi und Neymar und also die drei untereinander, die sich dann irgendwie den Erfolg nicht gegönnt haben. Möglicherweise darum hat es ja auch nie ganz gelangt für PSG. Ich bin jetzt gespannt. Also, ich glaube, das muss sich zuerst schon auch noch einrenken. Gleichzeitig ist das eigentlich ein Ancelotti-Special. Oder? Also die Saison nutzen, um sich irgendwie einspielen und dann, wenn es um alles geht, ist man parat und macht es dann auch. Ja, aber eben, du hast das Man City und so, wo ja dann vielleicht auch mal noch zwischendurch wieder mal etwas gewinnt. Also, Ich würde jetzt die nächsten 5 Champions League Trophäen noch nicht präventiv auf Madrid schicken. Das würde ich dann doch nicht machen. Komm, wir reden weiter, bevor es. Also, wir reden weiter. Das machen wir sowieso. Wir machen weiter. Wir reden über das nächste Thema. Bevor sie uns das Studio zumachen.
Oh ja, unbedingt.
In der NHL spielen sie immer noch Eishockey. Das ist der provinzielle Schweizer, sagt, es ist ja Juni, da können wir ja noch nicht mehr spielen. Abgesehen davon, in Kanada können sie jetzt auch noch schneien, wenn es blöd läuft. Edmonton und Florida sind die zwei Teams, die werden im Stanley Cup-Finale stehen. Das wissen wir seit letzter Nacht. Wir nehmen am Montag auf, also späten Sonntagabend. Nacht auf den Montag hat Edmonton den Sack zugemacht. In einem sechsten Spiel war es gegen Dallas, wo man die sensationelle Schussbilanz von 35 zu 10 zugunsten von Dallas hatte. Aber Edmonton gewinnt das 2-1. Heisst, Connor McDavid kommt seine Chancen über, um ein Stanley Cup zu spielen. Übrigens auch Leon Dreiseitel. Liebe Grüße an unsere deutschen Nachbarn, die eine sehr, sehr grosse Hockeyspieler in der Reihe haben. Wir sind froh, ist er jetzt noch immer noch in der NHL beschäftigt und hat uns an der WM nicht gestört. Was machen wir uns für einen Reim auf die Finalserie?
Schwierige Frage.
Ja.
Ein Reim
einfach ist da immer nicht da.
Edmonton ist, glaube ich, 2006 das letzte Mal im Finale gewesen, 2006. Florida Panthers gerade letztes Jahr. Ganz eine andere Ausgangslage. Und bei beiden hat man das Gefühl, jetzt muss es passieren. Irgendwie Florida hat eine Mannschaft zusammengestellt, die sehr streitlustig ist, sehr angriffslustig, rauflustig zum Teil, aber auch konsequent defensiv spielen kann. Also die haben auch gegen die Rangers, die Presidents Trophy gewonnen haben, zur Erklärung, das ist die punktbeste Mannschaft nach 82 Spielen von der Qualifikation. Mehr oder weniger kaltblütig rausgeschossen, weil sie einfach konsequent Playoff-Hockey spielen können. Edmonton hat das auch müssen machen, da ist man ein bisschen überrascht gewesen. Man hat immer das Gefühl gehabt, die können nur offensiv zaubern, widerstandsfähig sind die nicht, haben aber mit dem Chuck Knoblauch, glaube ich, heisst der Trainer, der bald mal übernommen hat.
Nicht Chris.
Chris, wie
kannst du Chuck ist, glaube ich, Baseballer.
Drum, ja. Ja, genau. Chuck Knoblauch. Genau, Baseballspieler gewesen. Eigentlich eine wahnsinnige Saison. Die sind nach den ersten 10 Spielen nie gewesen. Hat der Trainer geheißen Woodcroft, glaube ich.
Ja, Jay Woodcroft
hat müssen gehen. Und der Mr. Knoblauch
Knobli
hat nachher die nötige Würze reingebracht.
Ach.
Und hat das also wirklich. Die sind ja nachher nur noch geflogen über Monate. Und was mir auch noch spannend dunkt, ist, die gewinnen ja einmal die Trophäen. Oder im Osten gewinnen sie, glaube ich, die Clarence Campbell Trophy, ist ein riesen Pokal. Und im Westen ist es Prince of Wales Trophy. Die werden dann von sich hergestellt, Pokalübergabe. Und der Aberglaube sagt, wenn du die Trophäe berührst, gewinnst du die anderen nicht.
Das Stanley Cup dann,
was Stanley Cup nachher. Jetzt haben aber schon x Mannschaften die Trophäen, also Wales und Campbell Trophies, nicht berührt und gleich verloren.
Ja, es verliert
das ist völlig Stanley, absurd.
Stanley Cup Finale, 50% von der Mannschaften verlieren. Ja, das ist ja so.
Ja, es kommt nur einer weiter. Und wenn beide sagen, wir gewinnen den noch, wenn wir die Trophäe, die wir jetzt gewonnen haben, nicht berühren, also das ist Blech, das ist gewalztes Blech, nichts. Das hat, dort hat es keine Geister drin, nichts. Das ist pure, irrsinnige, blödsinnige Aberglaube.
Ja, aber
so sein würde mir einen Jux daraus machen und die Trophäe
abschlecken.
Mit der würde ich Runden drehen in einem Stadion, bis es nicht mehr geht.
Ja gut, aber du redest jetzt über eine Sportart, du weißt das besser als ich. Wo es Aufregung gibt, wenn einer in der Garderobe aufs Logo steht, vom Club, auf dem Teppich ist, wo man sich fragt, warum ist es denn auf dem Teppich, wenn man nicht drauf, also wenn es also schlimm ist, wenn man draufsteht. Ja. Also grundsätzlich bietet der schöne Eishockey-Sport ja dann doch ein paar so Schildbürgereien, wo man sich denkt, könnte man auch anders sehen und es würde wahrscheinlich nichts ändern. Also eben, das Logo ist mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang. Ich bin jetzt gespannt, weil, also ich glaube, Florida macht es am Schluss, das sind so richtige Sauhunde. Und das hilft in einem Stanley Cup-Finale. Also das fährt beim, der ist nicht Captain, gell, der Kachak, das lassen sie immer noch den Alexander Barkov machen, den Finn. Aber der Kachak ist so ein bisschen, ja, irgendwie so der spirituelle Anführer, hat man das Gefühl, also eben, immer an der Grenze zur Idiotie auch, mit gewissen Aktionen, also an oder jenseits von der Grenze von der Legalität. Aber nachdem man ja dann im Eishockey auch so schön sagt, dass die Schiedsrichter irgendwann Pfeife verschlücken, du kannst dir mehr rausnehmen, also du musst dann schon richtig viel anstellen, dass auf die Strafbank muss. Was man übrigens gegen Edmonton nicht machen sollte, weil die ein extrem gutes Powerplay haben. Florida allerdings auch sehr gut in Unterzeichen spielen. Nein, die sind kompletter, sie haben die bessere Abwehr. Der Goalie müsste eigentlich auch besser sein, Sergei Bobrovsky, wo aber auch so ein Kandidat zwischen Genie und Wahnsinn ist ein bisschen. dummerweise Edmonton hat einen Goalie, der eigentlich nur wahnsinnig ist. Also der Stuart Skinner, ja, dort müsste man eigentlich im Sommer dann etwas machen, weil das, also mir fällt es schwer, mir den Herrn Skinner als Stanley Cup-Sieger vorzustellen, ehrlich gesagt. Und dann hat man ihm in der Abwehr so Cody Ceesays, wo jetzt in diesen Playoffs immer mal wieder Probleme gehabt haben, sobald das Tempo ein bisschen höher geworden ist. Gleichzeitig gibt der Erfolg natürlich recht. Sie sind jetzt in dem Finale. Ich bin gespannt. Fürs Hockey grundsätzlich ist es dann immer spannend. Die Kanadier, die dabei sind, Connor McDavid, also der Lichtgestalt eigentlich vom kanadischen Hockey im Moment. Mhm. Also nicht eigentlich. Er ist sie und er ist auch extrem gut. Hat jetzt, glaube ich, auch schon wieder, wie wir vorhin rausgeschrieben, wie viel 31 Scorerpunkte schon gemacht diese Saison. Letztes Jahr 20. Die Saison vorher 33 in den Playoffs. Also der liefert auch ab, wenn es zählt. Also der hat das Team jetzt wirklich gezogen in den Finale. Er hat ja dann manchmal so ein bisschen sich auch müssen anhören, dass er eigentlich ein Schönspieler sei. Und wenn es Herd auf Herd geht, liefert er nicht. Kann man so nicht sagen. Also der ist da, wenn es zählt. Wird spannend zu sehen sein, logischerweise.
Wird spannend zu sehen sein, ja. Schön formuliert.
Habe ich richtig gesagt?
Ja, ja. Es tönt einfach gut. Ich bin nicht ganz einverstanden. Ich finde, die Oilers haben über die Jahre wirklich Fortschritt gemacht. Im Vergleich zu Toronto ist der Vorteil, dass es nur zwei haben, die eigentlich in dem Status von den absoluten Superstars sind. Und der eine von der Dreiseitel verdient mit 8,5 Millionen noch nächstes Jahr inklusive eigentlich fast nichts.
Zu wenig für das,
also, was man kann, ja. Das sind, glaube ich, dann 5 Millionen weniger als der Matthews, aber nächste Saison verdient,
das ist
wo
das
noch nie mehr als eine Playoff-Runde gewonnen hat. Also noch eine in etwa 8 Jahren. Gut, müssen wir nicht vergleichen, aber auf jeden Fall haben die Oilers über die Jahre wirklich dazugelernt, haben die Defensiven auch verbessert und sie haben Dallas geschlagen, wo als komplettest bestes Team in die Playoffs gegangen ist, eigentlich als grosser Favorit auf der Stanley Cup. Und sie haben sie nicht durch ihre Offensiven auseinandergenommen, sondern sie haben sie erduldet eigentlich. Also sie haben Match auch 2-1, 3-1 gewonnen mit Florida auch gegen New York. Das spricht doch dafür, dass dort mehr rum ist als nur. Also die Bandbreite an möglichen Argumenten, die sie haben, um ein Spiel zu gewinnen, ist da. Und die brauchst du. Du kannst nicht nur offensiv überpowern, kannst eigentlich niemanden mehr, wenn du so weit kommst. Weil dafür sind dann die Gegner zu gut. Phrasendrescherei, ich weiss. Aber es geht tatsächlich darum, sich auch können anzupassen an das, was der Gegner vorhat. Und ich glaube, Florida hat das vorgemacht gegen New York. New York, wo defensiv einfach nicht stabil genug war, ist immer wieder den Böck führen gehustet hat, Turnovers ermöglicht hat. Die Oilers haben das genau gleich können machen. Sie hatten auch die Fähigkeit, mal ein Drittel lang zu mauern und einfach Vorsprung über die Distanz zu retten. So, jetzt muss ich sagen, aus dem Grund davon, jetzt, ja, Florida ein paar, was hast du gesagt, Rabauken, nein, du hast ein anderes Wort gebraucht.
Also sagen hat diese Psychopathen, aber was ich genau gesagt habe, weiß ich nicht mehr.
Meinst du zum Beispiel der Mr. Kaczuk, der den Zahnschutz eigentlich nie im Maul hat, sondern...
Gut, das macht der Dreiseitel auch nicht. Der hat ihn auch immer irgendwo hängen.
Ja, frag mich schon, für was verzichtet ich drauf, wenn er nie drin ist. Gut,
ja, das ist ein anderes Thema.
Dann hast du Sam Bennett, der...
Das ist auch, wirklich ein Wahnsinniger.
Ein Cheapshot-Artist ist, also einer, der gerne mal zu ein bisschen billigen Tricks greift.
Ja, die vor allem dann schmerzhaft sind für den Gegner. Ja, also gut, eher, er sieht es nicht kommen. Also ja, so... Mhm. Ja.
Ich finde, das gibt eine spannende Serie. Auch in der Phrasendrescherei ist das Stanley Cup-Finale. Und meine Hoffnung ist schon, dass Kanada mal wieder, zuerst mal nach 1993, wieder mal den Titel feiern. Ich finde, auch der Dreiseitel hat es verdient. Der ist über Jahre jetzt in den Playoffs noch besser gewesen als der McDavid. Eigentlich die Figur, die Mannschaft dann so weit getragen hat, wie sie gekommen ist. Muss auch sagen, bei McDavid, also der wird dann zum Teil schon auch in Einzelhaft genommen durch Andeckung und Behandlung, weil man dem einfach auch keinen Raum geben darf. Was der zum Teil veranstaltet, ist fantastisch zum Anschauen. Und die zwei zusammen würden mir noch passen, wenn die mal den Kübel, den werden sie dann anlangen, hoffe ich.
Das wäre lustig.
Wenn wir den nicht anlangen, gewinnen wir den nächsten Jahr nicht schon wieder. Also lassen wir den jetzt auch noch
das
unberührt.
Das wäre sehr
lustig. Eine unberührte Empfängnis vom Stanley Cup. Ohne den Stanley Cup tatsächlich zu berühren, hat man ihn dann gleich gewonnen, klar, oder?
Ja, also der Philipp Kessler würde sagen, du hast ihn erst gewonnen, wenn du Hotdogs daraus gegessen hast. Und ich finde,
wenn Phil Kessel etwas sagt, sollte man sich daran halten.
Unbedingt.
Ja, also, ja, das wird schwierig, dass er nicht angelangt wird, wie der Hotdog. Der Stanley Cup macht er dann die Tournee, ist bei jedem Spieler einig im Sommer. Dass er dort wirklich nur von diesen zwei Männern mit den Händchen, die er dann bringen und wieder mitnehmen zu haben, nur von denen angelangt wird, das kann ich mir fast nicht vorstellen. EM. Fußball-EM.
Oh, herrlich.
Es geht noch zwei Wochen. Ja.
Das ist die beste Zeit, jetzt, das muss man sich vergegenwärtigen. Bevor sie anfängt, die Vorfreude, bis sie anfängt. Und die Tage müssen ausgekostet werden, sie dürfen ja nicht schnell vorbeigehen.
Gut.
Das darf man nicht machen, weil nachher geht es rasend schnell. Man jeden Tag ein paar Spiele. Jetzt kann man sich noch freuen. Was man nicht machen sollte, ist die albernen Freundschaftsspiele schauen und sich etwas zusammenreimen nachher. Das sollte man nicht machen, das lasse ich auch bleiben. Die schaue ich nicht. Schweiz gegen Estland und gegen Österreich spielen sie noch.
Ist ja so.
Gott, gegen Österreich muss ich sagen, das ist verlockend.
Siehst du eben, da das knickt könnte, er schon ein.
Das könnte noch lustig werden.
Ja, bei Estland ist der Heberli-Trainer. Also, ja, wenn das nicht ein Argument ist.
Das ist kein Argument. Ach, pass auf. Nein, man fährt dann nachher auch und macht sich vielleicht jetzt nicht bei der Schweiz Hoffnungen oder wird enttäuscht. Dabei hat das nichts damit zu tun, wie nachher vorgegangen ist. Wird, wenn es darauf ankommt.
Ja, spannend. Also ich schaue. Beide.
Das ist gut, dann ist jemand informiert darüber, dass man
nächstes Mal. Ich würde dann nächste Woche berichten, was ich gesehen habe. Also gegen Testen ist ein bisschen Casting, glaube ich. Es gibt noch ein paar Kandidaten, die. Ja, 50-50 sind, ob sie jetzt gehen oder nicht an die EM, ob sie dafür mitfahren. Und bei den Österreichern, das ist dann die Hauptprobe. Und dann sagen wir im Nachhinein, entweder schön ist sie glückt oder
ja, aber was machst
Hose,
denn?
Wenn sie in die Hose geht, dann ist das ja auch ein gutes Zeichen für die Premiere. Also da sind wir ja dann flexibel. Nein, also was ich gespannt bin tatsächlich ist, in welchem Zustand ist der Sherdan Shaqiri, der in der MLS jetzt auch nicht so viel gespielt hat, zuletzt gar nicht mehr in der Mannschaft war, irgendwie mit den Waden, muskuläre Sachen. Bray Lembolo, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass der in Topform ist nach schwerer Knieverletzung und nachher nochmal Muskelverletzung. Zakaria, also es gibt ein paar Fragezeichen darüber aus, dass es ja jetzt keine überzeugende Qualifikation war im vergangenen Jahr. Und die Spieler sagen bis zu einem gewissen Punkt zu Recht, es zählt erst jetzt. Wir haben uns qualifiziert, was weiter noch mehr. Fair enough. Aber das muss dann jetzt logischerweise auch eingelöst werden. Also von dem her gibt das dann schon erste Aufschlüsse auch darauf, eben, was der Trainer denkt, wie er es sieht. Wenn wir schauen. Also ich schaue, du schaust nicht und dann schauen wir am Schluss. Wir schauen nächste Woche, wer besser gefahren ist. Machen wir noch schnell den Endspurt. Und dann
machen wir den Endspurt.
Dann gehen wir
heim. Im Sinn von einem Spurt tatsächlich.
Gut, also.
Endspurt.
GC. Wir haben letzte Woche darüber geredet. Barrage.
Sie auf Kunststraße.
Sie haben es geschafft.
Ja, GC, dank einem Goal in der Schlussminute von Azuma Aboubakar, der eigentlich schon als Feldtransfer abgestempelt war. Im Winter kam noch Bruno Bernermann, hat noch das Kariens kennt, der kurz vor Schluss tatsächlich 2-1 macht. Hätte auch in die andere Richtung können kippen. Als neutraler Beobachter dürfen wir sagen, GC in der Superliga grundsätzlich positiv. Aber die müssen schwer über die Bücher im Sommer, dass sie konkurrenzfähiger sind. Ich würde übrigens den Herrn Schellibaum, der uns als Blick ziemlich angefräst hat, nach dem Match, wir haben sie auf dem Kicker. Stimmt gar nicht, das ist einfach wirklich der Spielraum für Lob im Moment sehr begrenzt nach dieser Rückrunde. Ich würde den Schellibaum eigentlich gerne erst an der Seitenlinie sehen. Bringt das Feuer mit, wo GC, glaube ich, gut würde tun. Apropos Feuer, es ist geraucht worden an der US Open. Klär mich auf.
US Open,
beim Golf.
Golf der Frauen, genau. Charlie Hull ist mit einer Kippe verwünscht worden, oder wenigstens fotografiert worden. Eine britische Golferin, die irgendwie nach einer Runde mit der Kippe im Maul von einem Fan angegangen worden ist, riesen Unterhaltung geliefert hat. Und die ist nachher, wie man so schön sagt, oder wie man so schön eben nicht würde sagen, wenn man etwas Schönes sagen würde wollen, viral gegangen, fürchterlichen Ausdruck. Aber sie hat sehr grosse Popularität erlangt, einfach nur, weil sie Kippen im Maul hatte. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Zigaretten im Maul ist heutzutage ein Grund dafür, dass man im Internet abgeführt
wird. Ja, also auf einem Golfplatz wohlgemerkt.
Ja, also nicht direkt auf dem Platz, sondern
Im Umfeld. Nachher,
im Umfeld vom Golfplatz. Etwas zu feiern hat es gegeben für einen Schweizer, der in Nordamerika immer noch Hockey spielt, aber nicht im Stanley Cup-Finale ist.
Sondern um den Memorial Cup gespielt hat. Rodwin Dionisio, einer der besten Namen überhaupt, glaube ich, in der Geschichte des Schweizer Sport. Ich hoffe, da dürfen wir noch ganz viel mal sagen. Der Mann ist 20, geboren in Newark, New Jersey. Insider bekannt, erstens als Heimstätte von den New Jersey Devils, zweitens einer von den Flughäfen, wenn man auf New York fliegt. Architektonisch jetzt nicht so schön. Hat dann aber auch den Weg ins Appenzell gefunden, rechtzeitig, um in der Schweiz Lehre Eishockey zu spielen. Jetzt dann in Nordamerika drafted wurde von den Anaheim Ducks mit der Saginaw Spirit, heissen die. Jetzt Memorial Cup gewonnen, das ist der höchste Juniorentitel in Kanada. Nächster halt NHL. Vielleicht noch nicht gerade. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Kandidat ist, der vielleicht noch eine Saison in einer American Hockey League oder so mag verleiden. Aber sehr gespannt, weil auch jemand, der physisch ein bisschen etwas machen kann, gleichzeitig technisch nicht so schlecht. Verteidiger. Interessante Figur. Also würde ich sehr gespannt verfolgen. Apropos Kanada, in Montreal fahren sie im Kreis Formel 1. Geht eigentlich wieder mal ein Kanadier in Montreal?
Nein.
Okay.
Also der Einzige, was hat, glaube ich, ist mittlerweile der Lance Stroll.
Ja.
Darf bei seinem...
Er macht es nicht so schlecht.
Sitzenden Vater
mitfahren.
Er macht es nicht so schlecht.
Papi sein Team ist.
Er sollte schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ganz ohne Können kommt man nicht. Das Cockpit rein, selbst wenn man der Sohn vom Vater ist. Dort. Aber gewinnen, das sehe ich nicht. Das müsste schon mit Hexenwerk zu und her gehen. Sein Aston Martin gehört nicht zu den schnelleren Auto. Gut, das ist eine besondere Strecke, hoher Vollgasanteil. Aber ich sage nein, ein Kanadier gewinnt dort nicht. Wer vielleicht gewinnt, und zwar im Dartsport, sind wiederum die Saudis, die sich auch dort noch reinmischen. Jetzt geht das Gerücht um, dass die Saudis die Darts-Serie an sich reissend und dann gesagt haben, gut, das Alexandra Palace in London, im Norden von London, wird dann das Klein sein. Man muss die Chancen auf Saudi-Arabien zügeln, wenn man das sieht.
Mir ist das wirklich egal, Darts-WM. Ich finde, es ist so ein Anachronismus, wo dann um die Weihnachtszeit schauen, dass Leute. Ich glaube, wenn man das auf Saudi-Arabien verschiebt, oder irgendwie upgradet, man nimmt dem aus, was auch nur im Ansatz ausmacht. Und man kann jetzt darüber streiten, ob verkleidete Psoffene so wahnsinnig toll sind oder eben eine Phase nach dem Jahr längt. Aber das lebt ja nicht nur vom Dartsport, sondern auch vom Rundum. Und ich glaube, das ist für Saudis nicht so einfach, das irgendwie wieder anzubekommen. Also ich glaube nicht, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Kann man nicht vorstellen. Erfolgsgeschichte, schreibt mir eine gegen die Österreicher im letzten Test. Du wirst nicht schauen, aber tippen musst gleich. Das haben wir da aufgeschrieben. Schweiz-Österreich ja, am nächsten Samstag.
Ja, 2-0 für Österreich. Torschütze Astronautovic. Weiss natürlich nicht so. Und Gregoritsch.
Okay, bin ich gespannt. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, also Murat Yakin wird dafür sorgen, dass es die Österreicher kein Goal machen.
Dann müsst ihr doch selber auf den Platz.
Fällt
dem Tanz haben, um für so etwas
zu sorgen. Sagt denen wie. Ich glaube, es gibt ein No-No. Ich glaube, vorne.
Nicht Andorra 3 Goalschossen.
Wir werden unsere Probleme haben in der Offensive, den Sommer, wenn es nicht plötzlich eine Lösung gibt, die ich noch nicht sehe. Ich glaube, das ist unsere Problemzone. Das weiss der Murat Yakin auch und wird darum bemüht, darum sein, dass wir auch möglichst kein Goal bekommen. Also, es gibt ein No-No, dann geht man mit einem okayen Gefühl in den Eröffnungsmatch gegen Ungarn und dann schauen wir, was bleibt. Nächste Woche reden wir darüber, das stimmt. Danke fürs Zuhören.
Ade.
Wiederhören.
Gern geschehen.
Pro und Konter.